Hallo, hier ist der Daniel. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch einmal der kurze Hinweis auf unsere Patreon-Kampagne. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns dort mit einem kleinen monatlichen Betrag, dessen Höhe ihr vollkommen frei wählen könnt, unterstützen. Alle Infos gibt's unter patreon.com/insertmoin. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Abschließend ein riesengroßes Dankeschön, natürlich auch im Namen von Manu und Micha, an die vielen Hörer, die uns jetzt schon dort unterstützen. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel, der Micha ist heute noch morgen mit dabei.
Moinsen.
Und einen Gast haben wir, und zwar den Tim, a.k.a. Herr Juhl. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Tim. Du bist das erste Mal da, deswegen, wie das bei uns gute alte Tradition ist, ein paar Sätze zu dir.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Kam jetzt ja etwas überraschend, gerade zum Thema Destiny. Da habe ich ja nicht mit gerechnet, denn ich habe mich ja eigentlich zu einem anderen Spiel selber eingeladen, so wie der liebe Dominik es immer tut. Ich bin derzeit auch in München. Genauso wie du, glaube ich, und war bis vor kurzem noch bei Gameswelt festangestellt und bin jetzt dort noch als freier Redakteur tätig und betreue halt noch so ein paar andere Projekte nebenbei, die haben aber nicht so viel mit Spielen zu tun.
Okay, also das heißt auch die Gameswelt-Blase, die ja in München sehr groß vertreten ist, und Blase meine
genau,
ich
gar nicht
böse.
Die Gameswelt-Twitter-Blase, die hat uns ja quasi irgendwie zusammengeführt.
Das stimmt, ja, das ist, also Twitter ist da echt, ich merke das, sehr, sehr guter Ort, um Leute kennenzulernen, die mit Spielen zu tun haben, und es hilft mir auch oft beim Podcast, wenn ich zum Beispiel sehe, ach, der und der hat gerade das gespielt und twittert das, dann haut man den mal über Backchannels so ungefähr an, ob er nicht Lust hat, den Podcast mitzumachen. Und bei dir war es ähnlich, du hast, glaube ich, auch heute irgendwas zu Destiny irgendwo geschrieben, irgendein Reply oder so, und dann habe ich gedacht, ach, dann packen wir gleich die Gelegenheit beim Schopfe und nehmen das auf.
Genau, irgendwas habe ich mal wieder über Destiny geschrieben.
Ja. Gut, also Destiny, du hast das Thema schon verraten, wir hatten jetzt schon zwei Casts dazu, weil wir sowohl über die Alpha als auch über die Beta gesprochen haben, und ich glaube, das spricht so ein bisschen was drüber aus, wie heiß erwartet dieses Spiel war, nämlich der große, neue, alles revolutionierende MMO-Shooter von den Halo-Machern von Bungie, und ich glaube, wer die letzten Tage nicht oder die letzten Wochen nicht unter einem Stein gelebt hat und überhaupt nichts mitbekommen hat aus dem Internet, der wird wahrscheinlich auch, bevor wir den Cast zu Ende führen, schon wissen, dass das nicht irgendwie der ganz, ganz, ganz große Wurf geworden ist. Aber ob es trotzdem irgendwie ein gutes Spiel geworden ist und beziehungsweise woran es vielleicht liegt, dass es nicht das Überspiel geworden ist, darüber wollen wir heute mal diskutieren. Micha, du bist ein bisschen nach uns eingestiegen, weiß ich, aber mit welchem Gefühl bist du denn rangegangen? Weil du hast ja, glaube ich, Alpha und Beta nicht gespielt.
Ich hatte überhaupt gar keinen Plan, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil ich bin noch nicht mal großer Halo-Fan oder so. Bungie gibt's ja schon seit einer ganzen Weile. Das Spiel, mit dem ich am meisten Spaß hatte, war Oni. Von ganz früher, dieses Anime-Prügelspiel. Und Halo ist so einfach so an mir vorbeigerauscht, weil ich irgendwie, weiß nicht, fand die Idee mit dem Master Chief immer blöde und fand die Welt auch nicht so cool. Deswegen hat mich das auch nie so angesprochen. Die Musik habe ich aber trotzdem immer wieder mal so passiv gehört. Das sind so Sachen, die ich dann schon mitbekommen habe. Und als ich dann Jahre später dann doch mal Halo 3 oder so gespielt habe, musste ich zugeben, dass es auch ganz okay ist. Aber ich hatte jetzt überhaupt keine Erwartungen an Destiny, also null, also nicht mal Beta oder so gespielt, also wahrscheinlich auch wegen dieser geringen Erwartung nicht mal den Bock irgendwie drauf gehabt, da reinzuschauen, und deswegen, und aber dann so 2-3 Tage vor Release habe ich gedacht, ja, okay, ich glaube, das wird bestimmt doch ganz geil, und dann habe ich dann doch mal reingesehen.
Und Tim, wie war es bei dir? Hast du dich da von dem Hype mitreißen lassen und Alpha, Beta verschlungen und dann sofort zum Release dich mit höchsten Erwartungen reingestürzt?
Bei mir war es, muss ich ehrlich sagen, ziemlich so wie bei Micha, weil ich bin auch gar nicht so der Bungie-Fan, und auch Halo hat mich halt nie gepackt. Das war halt irgendwie nie so mein Universum. Ich erinnere mich noch dran, meine Freunde haben immer Halo gespielt und total abgefeiert, und ich habe halt lieber zum 10. Mal irgendwie erst Half-Life durchgespielt, weil es mir irgendwie mehr gegeben hat. Und dann kam halt Destiny, beziehungsweise ja die ersten Gerüchte und die Gespräche, und ich dachte mir schon, ja, sieht ja so ganz gut aus, könnte bestimmt was werden, so ein Online-MMO, ja, Shooter, wird bestimmt ganz gut. Von der Alpha habe ich gar nichts mitbekommen, weil ich glaube, die war ja auch nur PlayStation-exklusiv. Bin ich mir gerade nicht sicher. Und ich bin ja auch ein Xbox-Besitzer.
Stimmt, die war PlayStation-exklusiv, ja. Habe ich nie so wahrgenommen, aber jetzt, wo du sagst, fällt mir auch auf, dass das, glaube ich, sogar auf einer der E3-PKs irgendwie angekündigt wurde, dass man die Demo also das war jetzt ein freudscher Versprecher, da werde ich jetzt auch gleich noch drauf kommen. Nämlich mein Einstieg in Destiny war erstmal die Ernüchterung, oh, jetzt muss ich diese gleichen 3 Stunden, die ich ja schon mal in der Alpha-Demo gespielt habe, muss ich jetzt ja nochmal spielen. Und da kam ich mir dann schon so ein bisschen irgendwie, ich möchte nicht sagen verarscht, aber es war doch so ein bisschen, ah, okay, dann war die groß angekündigte Beta, war eigentlich gar keine Beta, sondern es war halt eine nett gemachte Demo, die halt ja so verkauft wurde. Und deswegen war das für euch vielleicht sogar ganz gut, dass ihr die nicht gespielt habt, weil im Endeffekt hättet ihr euch einfach dann nochmal durch das Gleiche durchballern müssen.
Ja, genauso wie es dann jetzt ja auch von Beta-Content wieder zum fertigen Spiel war. Weil die Beta, muss ich sagen, die habe ich sehr genossen. Die hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht, obwohl ich da auch davon profitiert habe, dass ich ein paar Leute in meinem Freundeskreis hatte, die gesagt haben, ja, eigentlich will ich das Spiel gar nicht spielen, ich will es auch gar nicht kaufen, ich bestelle es jetzt aber einfach mal vor, weil dann kriege ich 3 Beta-Codes und wir können das alle mal testen.
Ach so, jetzt verstehe ich gerade. Also quasi mit dem so, ja, einfach damit wir die Beta mal spielen können, bestelle ich das mal vor, aber da seid ihr wahrscheinlich auch dieser PR-Aktion auf den Leim gegangen, die wir in dem letzten Cast schon zur Beta angesprochen haben, nämlich, dass sie dann irgendwann einfach gesagt haben, nachdem die Beta 2-3 Tage lief, ach komm, jetzt dürfen alle rein und man braucht keinen Key mehr und dann war sie ja quasi eh für alle offen und das fand ich auch so ein bisschen, naja, unfair, dass sie halt quasi damit die Leute zum Vorbestellen geködert haben, um dann einfach diese Barriere einzureißen, aber naja, gut, ja, schwierige Ausgangsposition, Micha, ne? Wenn du irgendwie Halo nicht so wirklich magst und auch nicht so wirklich dich auf das Spiel gefreut hast, dann ja, was, also wie ging's dir dann bisher?
Ich muss es ein bisschen einschränken, also Halo mag ich von der Welt teilweise. Was ich richtig geil an Halo finde, ist die Architektur und auch die Idee mit dem Halo natürlich und so diese und generell so dieses Gefühl, dass du da einen Weltraum-Epos betrittst. Und das sind so Aspekte, die jetzt in Destiny aber auch zumindest auf dem ersten Blick auch alle enthalten sind, weil ich finde das Art-Design fantastisch. Also ich könnt die mich an den Bildern gar nicht satt sehen. Also ich glaube, ich müsste mir irgendwann mal irgendwie ein Artbook oder so dazu kaufen, weil diese auch da wieder die Architektur, die Art und Weise, wie Raumschiffe gestaltet sind, wie die Alien-Rüstungen aussehen, teilweise ja auch, wie die Waffen geformt sind und so. Und das Spiel begrüßt dich, du legst es ein, du installierst es und dann startest du das Spiel und es begrüßt dich auch mit so einer Seefahrerkarte im Prinzip, nur dass da Planeten drauf abgebildet sind und du hast sofort dieses Gefühl, boah geil, Destiny, ich muss den Weltraum erforschen. Man hat eigentlich mehr so ein Freelancer-Gefühl, so ein, man hat Bock, in dieses Universum einzusteigen. Und deswegen war es für mich am Anfang sogar relativ positiv, weil ich gedacht habe, mich erwartet da jetzt total das geile Weltraum-Epos-Sci-Fi-Ding. Das kam leider nicht so.
Genau, da müssen wir dann später nochmal drauf sprechen zu kommen. Ich find's aber sehr interessant, dass du Halo wegen des Universums und wegen des Artstyles und sowas lobst, weil ich lobe eigentlich Halo oder mag das auch deswegen so gern, weil es halt dieses unfassbar gute Shooter-Gameplay hat. Also der ganze Drumherum war mir immer gar nicht so wichtig. Wenn ich ehrlich bin, fand ich die Story auch immer ein bisschen albern und die kleinen Quietsch-Aliens, die mit blöden Stimmen reden und irgendwelche Charaktere, die von Elten, also ich meine, im größeren Immersion-Killer als Elten eine Figur sprechen zu lassen, kann es ja in einem Sci-Fi-Spiel gar nicht geben.
Das ist genau auch das, was ich an Halo nicht mag. Also wenn ich sage Architektur, dann meine ich nicht die Leute, die drauf rumlaufen. also gerade im zweiten Teil war es ja sehr stark auf diesem Schiff, auf dem bist du ja unterwegs und auch da ist ja ganz viel Militärkram drin, finde ich mega scheiße. Und auch genau das, was du sagst, dass man um die Ecke läuft und dann laufen da so kleine Schlümpfe rum, die alle in Quiekstimmen darauf warten, dass du die mit einer Granate wegsprengst. Doof. Und das sind so Sachen, die ich an Halo nicht mag. Und das hat Destiny eben nicht. Also bei Destiny hast du jetzt nicht plötzlich so kleine Aliens, die in Piepstimmen auf dich zulaufen. Das ist vom Stil schon irgendwie ein ganz anderes, also es teilt sich die guten Aspekte von Halo, finde ich, optisch. Also es hat sehr viele Sachen sind da, die einfach geil an Halo waren, die wurden dann so übernommen und einfach erweitert und verbessert. Und man hat einfach alles weggeworfen, was Halo, also zumindest aus meiner Sicht, ziemlich blöd gemacht hat. Also diese ganze Militärgeschichte, das taucht hier so überhaupt gar nicht auf. Also es gibt kein Militär und es gibt dann halt, wie gesagt, auch keine dämlichen, wie nennt man die, also Figuren, die für den Humor irgendwie da sind oder so, sondern, und wenn der Humor da ist, dann ist der sehr trocken. Und das gefällt mir an Destiny unheimlich gut.
Also, wie gesagt, ich finde es halt einfach wegen dem Shooter-Feeling. Also, ich finde, das ist immer sehr, sehr schwer zu besprechen und wir kommen ja immer mehrfach in diesem Cast an anderer Stelle auch immer wieder auf diesen Punkt zurück, dass es einfach Shooter gibt, die fühlen sich gut an. Die fluppen irgendwie. Du hast das Gefühl, du hast die Steuerung sofort intuitiv drauf und das ist natürlich auch ein Verdienst von Bungie, den man ihnen irgendwie gar nicht hoch genug anrechnen kann, dass sie halt im Prinzip die Grundlage des modernen Konsolenshooters gelegt haben mit dem ersten Halo auf der Xbox One und so natürlich auch dafür gesorgt haben, dass sich alle weiteren Spiele an dieser Form der Steuerung orientiert haben. Klar, gab's immer mal irgendwie was, dass man irgendwie Granate dann auf der Taste geworfen hat oder dass man irgendwie hier den, Melee-Angriff hatte, den Messerangriff und bei den anderen wurde's dann umgetauscht. Aber so im Grunde, die Grundmechanik bleibt immer gleich und da merkst du halt schon, dass Bungie da einfach die sind, die das etabliert haben und das auch wirklich aus dem FF perfekt beherrschen, weil das ist sowas, wo ich sage, bei Destiny, da kann ich, also ich finde an der Steuerung, wie sich das spielt, wie das Shooter-Gameplay funktioniert, wie das ja flutscht, kann ich nichts Negatives dran finden. Ja, es klingt witzig, aber ich kann mir kein anderes Wort irgendwie, um das angemessen zu erklären, gerade ausdenken.
Ja, ja, ich stimme zu 200% zu. Ich finde vor allen Dingen diesen Rhythmus geil, was sie irgendwie hingekriegt haben. Und das war ja bei Halo auch schon so toll. Also gerade bei Halo 3, also ich müsst mir verzeihen, ich habe nur den dritten und ODST gespielt, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich, wie es bei Reach oder so ist. Aber bei 3 war das halt einfach so ein geiler Rhythmus zwischen zwischen der Phase, wo du dein Magazin erballerst und nachladen musst und den Nahkampfangriff. Versteht ihr? Ihr konntet immer so taktieren, dass man zum Beispiel den Gegner erstmal schön eins in die Fresse gibt, dann schießt man mit der Pistole hinterher oder mit dem Maschinengewehr und dann war das Magazin gerade leer, der Gegner fällt um, du lädst nach und fühlt sich gut. Und dann geht's zum nächsten Gegner. Und ich weiß nicht, irgendwie haben sie das total gut hingekriegt, dass du auch bei Destiny irgendwie immer so diesen Flow hast. Du kannst taktieren zwischen diesen drei Elementen und die Waffen fühlen sich immer wuchtig an. Und wenn du es gut machst, kommst du in einen total guten Kampfrhythmus irgendwie rein, der vielen anderen Shootern ja irgendwie abgeht, weil die Treffer, also das, was die Feinde an Treffern aushalten und so, da vielleicht müh zu lang ist oder weil vielleicht die Waffen nicht so gut ausbalanciert sind und was das betrifft, ist Destiny einfach, also ziemlich, wenn nicht sogar die Spitze. Also da null Einwände. Das Spiel spielt sich fantastisch.
Tim, ging es dir auch so gut mit der Steuerung?
Kann ich gerade wirklich genauso unterschreiben, wie es gesagt wurde, weil das Gunplay, wie man ja so schön sagt, ist halt einfach, es macht wirklich viel Spaß. Also die letzten Vergleiche, die ich auf so Konsole noch habe, waren das Titanfall, was ich gespielt hatte und jetzt vor kurzem Wolfenstein. Die haben mir halt auch beide Spaß gemacht. Wolfenstein finde ich auch Story und so Gameplay-mäßig, was sie da gemacht haben, ziemlich gut. Aber so genau dieses Gefühl mit, ich greife jetzt einen Gegner an, ich muss erst irgendwie doch ein bisschen taktieren. Okay, ich habe noch so wenig Schuss im Magazin. Ich mache jetzt meinen Nahkampfangriff, da meine Granate. Und es kommen halt immer genau so viele Gegner in diesen kurzen Abschnitten oder auch diese Wellenkämpfe, die man ja sehr oft hat, dass es halt irgendwie immer passt. Also ich hatte nie so das Gefühl, oh, jetzt ist es total unfair. Also auch nicht, wenn ich den Schwierigkeitsgrad hochdrehe. Ich kam halt immer so mit meinem Waffenfeedback und so kam ich sehr, sehr gut klar.
Das ist ja auch eine so der Design-Philosophien von Bungie. Das haben sie auch irgendwo mal, ich weiß nicht, was, glaube ich, sogar irgendwie ein Vortrag auf der GDC oder so, wo sie halt wirklich gesagt haben, im Prinzip muss ein Spiel aus 30 guten Sekunden bestehen, die immer wieder sich wiederholen. Also das heißt, das, was genau Micha gesagt hat, also dieses, hey, du in 30 Sekunden hast du halt so einmal ein Magazin durchgeballert, eine Granate geworfen und einen Nahkampfangriff gemacht, dann hast du kurz Zeit, irgendwie in Deckung zu gehen, dich zu orientieren und dann läufst du wieder diesen gleichen 30-Sekunden-Loop durch. Also dieses, du darfst irgendwie nie überfordert sein, aber musst immer genau 30 Sekunden irgendwie Spaß haben und musst in diesen 30 Sekunden alles erleben können, was gutes Gunplay, wie Tim gesagt hat, ausmacht. Und das haben sie auch wirklich bei Destiny wieder irgendwie sehr gut hinbekommen. Aber, und um damit nochmal zur Einleitung zurückzukommen, es war ja so als, okay, das ist jetzt wirklich Next-Gen, weil das ist halt ein MMO-Shooter. Und da muss ich sagen, okay, da haben sie aber fast alles irgendwie weggelassen, was an MMOs gut ist. Weil, naja, also, keine Ahnung, sagen wir mal so, du kannst Waffen, die du findest, nicht tauschen, nicht handeln, du kannst nichts verkaufen. Es ist auch kein Loot-Shooter, also dass man jetzt sagt, hey, wie bei Borderlands, wird ja mal gerne mit Borderlands verglichen, bei Borderlands, da pratzeln dir halt einfach nur die Loot-Sachen in allen Ecken und Enden entgegen und wenn du einen Endgegner erlegt hast, dann platzt der einfach in so einer Wolke aus Sachen, die runterfallen und die gehen halt wirklich, dir leuchten die Augen, weil du das jetzt gleich alles einsammeln darfst und es gibt's halt bei Destiny auch nicht, also das heißt, da gehst du halt hin, legst den Boss und dann, wenn du Glück hast, findest du irgendwie unten per Zufall noch eine Truhe, aber wirklich looten kann man da eigentlich nicht und wirkliches Tauschen, Handeln und irgendwie, was so beim MMO ja immer mit dazugehört von Gegenständen, völlige Fehlanzeige, oder?
Also zu dem Thema MMO, ich habe mich nämlich in Vorbereitung auf den Cast nochmal so ein bisschen durch alte Pressemitteilungen durchgekämpft, was Bungie da so rausgehauen hat. Und da ist mir aufgefallen, dass Bungie Destiny selten als traditionelles MMO-Spiel beschrieben hat, sondern in ihren Formulierungen oft den Begriff Shared World Shooter verwendet hat. Und ich finde, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut, weil es ist halt so diese Welt, die man sich teilt, also auch wenn man jetzt nicht miteinander kommunizieren kann und weil halt eben genau die Dinge fehlen, die du gesagt hast. Aber es fehlt halt einfach so viel an MMO, dass es mir persönlich vorkommt, wie als wäre es so aus den ersten Entstehungsjahren, wo MMOs groß geworden sind. Hm.
Micha, wie ging's dir da? Ich habe witzigerweise letztens erst euren Diablo 3-Cast nochmal gehört. Mhm. Und da habt ihr ja genau das an Diablo. Habt ihr gesagt, also eigentlich ist der ganze Scheiß drumherum völlig wurscht, weil man gerät einfach irgendwann in diese Suchtspirale und man lootet und lootet und lootet und lootet nur noch. Und genau das hätte ja auch Destiny vielleicht möglicherweise helfen können.
Also ich finde diesen Borderlands-Vergleich auch gar nicht so abwegig, weil das ist so von der Ästhetik, was da so auf dem Bildschirm passiert, nämlich du schießt und dann ploppen die ganzen Zahlen auf, die Schadensanzeigen, das sind dann so, wie viel Schaden hast du verursacht und man kriegt auch immer die Anzeige, wie viel EP man, also wie viele Erfahrungspunkte man gesammelt hat, das ist, ich denke, durchaus berechtigt und ich musste auch sehr an Defiance denken, das ist dieses MMO, was letztes Jahr rauskam zu der Fernsehserie, da hat es mich noch ein bisschen stärker dran erinnert, weil es im Prinzip vom Spielprinzip sogar ziemlich ähnlich funktioniert, abgesehen davon, dass man halt nicht in Orbit fliegt und da irgendwie Planeten auswählt. Und also dieses Suchtprinzip, das hat bei mir jetzt auch nicht so eingesetzt. War mich motiviert eigentlich eher, Orte zu sehen. Also ich hab noch einen Planeten offen. Bis dahin würde ich ganz gerne spielen, weil ich mir auch gerne die Umgebung angucken möchte. Und ich finde, das ist so das, was mich auch am meisten daran reizt. Aber ob ich jetzt Level 3, 4, 12, 300, 6.000, 465 oder 325, 60 Millionen, weiß ich nicht, bin es mir so kackegal. Und das war mir bei Borderlands auch schon kackegal, aber da hat man wenigstens noch diesen Spaß im Spiel gehabt. Und bei dem, es kommt drauf an. Also es ist manchmal, dieses Koop-Gameplay, das ist manchmal richtig cool. Aber da auch da spielt das mit den Leveln auch nicht so wirklich eine Rolle. Also ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das, also ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass es das irgendwie nur so eine Kosmetik und nur so eine Sache, um das Spiel ein bisschen weiter zu strecken. Zwar gibt's diese Mechanik, du kannst dich natürlich nicht mit Level 3 gegen den Gegner von Level 8 stellen oder so, aber es sind am Ende immer dieselben Gegner, die einfach nur andere Stats haben und das ist, also mich hat's nicht motiviert.
Ja klar. Was ich aber dem Spiel wirklich zugute halten muss, ist, dass dieses ganze ich weiß nicht, vielleicht Tim, kannst du jetzt auch noch mal klären, ob der Begriff Mingleplayer, der ja irgendwann mal etabliert wurde, so als Mischung aus Multi- und Singleplayer, so dieses, dass beides im Prinzip nahtlos ineinander verzahnt ist, ist das auch was irgendwie Destiny geprägt hat oder verwechsel ich das gerade?
Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich da auch so wie der Michael spiele. Ich spiele halt eher so auf Story und auch mal stehen bleiben, weil es die Orte, die Landschaft, so die Atmosphäre auf mich wirken lassen. Da wasche ich halt auch nicht so gern. Und ich habe das halt auch probiert, alleine zu spielen. Ich habe dann halt mal so einen Tipp gelesen, von wegen, Leute, hier, spielt die Story-Missionen ruhig alleine. Und wenn ihr dann Multiplayer-Kram machen wollt, weißt, dann macht Patrouille, macht die Strike-Missionen. Aber ich muss sagen, alleine war es halt irgendwie, also alleine war es echt langweilig. Muss ich wirklich sagen. Es hat mich nicht gepackt. Also da hat mir auch genau diese Kommunikation mit meinen Freunden halt gefehlt, dass ich sagen kann, okay, wir machen jetzt die Mission zusammen und jeder deckt zum Beispiel einen Ausgang, wenn ein Wellenkampf ist. Mhm.
Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich habe gar nicht erst versucht, wirklich alleine zu spielen. Also es hat sich ein paar Mal leider so ergeben, da musste ich dann alleine spielen. Aber, und darauf komme ich jetzt noch mit dem Punkt zurück, dass eben dieser Mingle-Player total gut funktioniert, also technisch. Ob das sich dann alleine lohnt, das Spiel zu spielen, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber aus technischer Sicht, finde ich, funktioniert das perfekt. Weil du kannst alleine spielen und wenn du dann Leute in deiner Friendslist hast, die können dann einfach, ohne dass du irgendwie dich in der Lobby treffen musst, dass du dich vorher mit denen verabreden musst, die joinen einfach in dein Spiel rein. Und wenn sie dann in deinem Fireteam sind, dann kannst du halt sagen so, hey, ich muss jetzt hier noch das zu Ende machen, aber wir könnten danach mal probieren, ob wir den Strike auf dem Mond schaffen. Ja gut, dann helfe ich dir jetzt noch bei der Mission und dann zieht man halt so als Trupp weiter quasi. Und dann macht man 2, 3 Missionen zusammen und dann geht der andere auch wieder weg, weil er halt sagt so, ja, ich bin irgendwie 5 Level höher als du und ich wollte jetzt dann doch nochmal irgendwie am Mars eine Mission machen oder so. Und dann ist so, ja gut, alles klar. Und dann geht der andere wieder raus und ohne dass ich aber aus meinem Spiel rausgeschmissen werde. Ich kann da einfach weitermachen. Und das finde ich, das läuft alles so en passant und man nimmt es gar nicht so wirklich wahr, aber wenn man sich eigentlich mal überlegt, wie gut das funktioniert, dann muss man das schon echt hoch anrechnen, weil aktuelles Beispiel, ich habe jetzt vor wenigen Tagen eben dieses The Golf Club und also was das da für ein Geschiss war, bis wir uns erstmal im Spiel zusammengefunden haben, bis wir rausgefunden haben, wie wir überhaupt zusammen irgendwie dem Spiel des anderen beitreten können und das, also es hat eine halbe Stunde gedauert, bis das mal lief. Und dann merkt man halt, okay, auf technischer Sicht ist Destiny da wirklich überragend, weil einfach dieses, man spielt halt mal im Koop, man reist mal so als Fireteam weiter, man probiert mal hier, dann gehen die Fireteams, lösen sich dann wieder auf, dann joint ein anderer einfach dazu, dann guckt man selber, wer gerade unterwegs ist und wenn sich keiner findet, dann spielt man halt mal eine Mission alleine und danach findet sich dann schon wieder jemand und das funktioniert wirklich perfekt aus meiner Sicht.
Ja, wobei natürlich die Spielanzahl nicht so mega hoch ist. Ne? Also man ist normalerweise immer in so einem Dreiergespann unterwegs und ab und zu schmeißt ihr das Spiel dann halt auch andere Figuren da rein, aber es sind da jetzt nicht irgendwie so, also da gab es dieses eine Spiel auf der PlayStation, ich glaube, das hieß MAG, Massive Action Game hieß es, glaube ich, einfach und das hatte ja 256 Spieler.
Ja gut, aber das war ja auch ein Multiplayer-Shooter.
Genau.
Und da ist es schon, ich finde, in so einem Fireteam ist schon so eine, ja, ich sag mal, etwas kleine Gruppe von 3 Leuten dann schon ausreichend. 4 könnten es vielleicht sein, aber irgendwann wird es dann auch zu unübersichtlich, finde ich.
Aber es gibt doch auch normale Multiplayer-Modis, ne?
Ja,
die habe ich bisher noch nicht gespielt. Also da gibt's dann schon irgendwie 32 Spieler oder sowas.
Das ist eine gute Frage. Die einzigen Multiplayer-Modi, die ich bisher gespielt habe, war, da hat man 6 gegen 6 gespielt. Also da hat man da.
Genau, das war auch der höchste, den ich bisher hatte.
Okay, und es gibt einen, da spielst du halt 3 gegen 3. Da spielen halt dann quasi 2 so Fireteams gegeneinander. Also das
weiß
heißt
nicht. Kommt mir jetzt so ein bisschen wenig vor. Also für Deathmatch oder so finde ich, weiß nicht.
Ja, klar.
Ich glaube, normales Deathmatch, ich glaube so, wenn man alleine spielt oder auch mit Teams gegeneinander, ich glaube, da sind es jeweils schon so 5 Leute dann in einem Team oder auch 6 Leute dann ja in einem Team. Aber ich glaube, mehr als 12 hast du eigentlich nie zusammen auf einer Karte.
Ja klar, aber man ist halt auch mit Battlefield und 64 Spielern und so, da ist man halt mittlerweile verwöhnt und erwartet halt riesige Spielerzahlen, aber bei Halo, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren es auch immer nur 12 oder so offen.
Ja, kann sein, ja. Ja gut, wobei Titanfall hat ja auch jetzt nicht so viele Spieler, aber gut, es kommt immer auf das Spiel an irgendwie, also von der Balance her funktioniert es ja wirklich sehr gut. Was ich vor allen Dingen ganz cool finde, ich habe diese Raids auch gespielt, dass du da wirklich auch zusammenarbeiten musst. Weil wenn du da einfach nur so durch die Gegend eierst und dich überhaupt nicht absprichst, dann sieht man meistens kein Land. Also da muss man dann zum Beispiel so einen riesen Mech, der sieht so aus wie ein Käfer, bekämpfen. Und der hat so bestimmte Schwachstellen an den Beinen zum Beispiel. Und dann musst du dich halt mit deinem Team absprechen, dass der eine zum Beispiel den ablenkt, der andere dann so lange die Beine irgendwie attackiert. Und dann gibt es dann auch Gegner, die drumherum rumspawnen und sich ablenken. Man muss da schon gut zusammenarbeiten.
Aber nur, dass wir die Terminologie jetzt richtig hinbekommen, was du jetzt meinst, ist die Strike-Mission.
Raid
gibt es ja bisher nur einen. Das ist ja auch der, wo man irgendwie Level 26 sein muss, um da rein zu dürfen. Also,
ach so, sorry. Ja, ich meine, das sind diese Koop-Infiltrationslevel, sag ich mal. Also du musst da irgendwo rein und berätst jetzt auf dem Weg alles weg. Und dann gibt es manchmal diese riesen Gegner, die im Weg stehen und die halt nur mit taktischem Geschick und Vielfaltkraft zu bearbeiten sind.
Mhm. Die sind sehr cool, finde ich, diese Strike-Missions. Also, weil, wie du sagst, man muss da also wirklich als Team zusammenarbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn du zum Beispiel nur zwei Spieler in deinem Fire-Team hast, dass du dann halt per Zufall einen dazugewürfelt bekommst. Wenn du Glück hast, dann kriegst du wirklich einen guten Mitspieler, der dir auch hilft. Also, indem er dann zum Beispiel wirklich aktiv wieder mitbelebt, indem er in der Nähe von den anderen Spielern bleibt. Wenn du Pech hast, kriegst du halt einen zugewürfelt, der sofort wieder rausgeht und verschwindet. Und dann musst du es halt auf Gedeih und Verderb zu zweit schaffen. Und da bist du dann meistens, sag ich mal, wenn du jetzt nicht völlig overpowered bist, weil du irgendwie eine Strike-Mission spielst, die 4 Level unter deinem Niveau ist, dann tust du dich da schon sehr schwer zu zweit. Also aber, brauchst du wirklich drei Leute, die zusammenspielen.
Im Gegensatz zu Diablo passt sich das Spiel halt auch nicht dynamisch an. Ne? Nö. Also das ist nicht so, dass du, wenn jetzt einer rausfliegt, dass on the fly die Werte angepasst werden, sondern dann hast du einfach Pech gehabt. Mhm. Und die Gegner sind genauso stark wie sonst. Und wenn zwei Leute rausfliegen, hast du so richtig die Arschkarte gezogen. Also
halt verratzt, ja.
Die Dynamik ist da eigentlich nicht so gegeben. Also ich weiß nicht, ich kann mich irren, aber ich meine, das wäre bei Borderlands so gewesen, wenn da jemand aussteigt, dann passt sich das also automatisch an.
Ja,
in dem Moment, wo das passiert, ja.
Ja. Tim, du wolltest noch was sagen, wir haben dich abgewürgt.
Genau, bevor wir an dem Thema vorbei sind, kein Problem. Du hast ja gerade noch gesagt, das mit dem Matchmaking und wie man dann so zusammenkommt, dass du das auch sehr gut findest und auch dieses Feature, dieses on-the-fly beitreten, mal kurz eine Mission machen und dann wieder weitergehen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nur Destiny gut zu schreiben, sondern auch den Next-Gen-Konsolen, weil genau dieses Ding hatte ich auch zum Beispiel bei Diablo. Das habe ich ganz normal für mich im Singleplayer gespielt und ohne, dass ich es auf einmal wusste, ist auf einmal ein Freund beigetreten und hat mir irgendwie durch den Fernseher, hallo, ich helfe dir jetzt, entgegengerufen.
Und du so, oh!
Ich war total erstaunt, weil ich dachte mir so, wo kommt der denn jetzt her? So, ich habe den nicht eingeladen. Und ich glaube, dieses Ding, was man auch auf der 360 dann ja auch früher mal noch hatte, du musst erst irgendwie in eine Party gehen oder du musst dich verknüpfen. Ich glaube, da kommen wir halt immer mehr von weg. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, vor allem, wenn man es dann auch ausschalten kann, wenn man wirklich seine Ruhe haben möchte. Aber genau dieses Feature, mit dem man findet Leute in seinem Einsatztrupp einfach so zusammen, das ist bei mir bisher einmal schief gegangen. Und zwar so, dass ich leider einem Freund sagen musste, tut mir leid, dass ich jetzt nicht mit dir spielen kann, weil wir waren in einem Dreier-Einsatztrupp, haben Missionen gemacht und er hat es geschafft, diesem Einsatztrupp über das Menü beizutreten. Das heißt, wir waren auf einmal zu viert in einem Einsatztrupp, konnten dann aber in dem Moment keine Missionen mehr starten, weil wir dann ja eine Person über der Begrenzung waren und dann mussten wir ihm leider sagen, also einer muss jetzt wieder gehen. Und das fand ich halt dann irgendwie, das fand ich schade.
Das ist dann auch doof, aber normalerweise ist es so, also ich habe es auf der PS4 noch nie erlebt, da war es wirklich so, dass dann einfach immer halt gezeigt hat, nee, 3 von 3 Spielern und das geht halt jetzt gerade dann nicht und du kannst da jetzt nicht joinen. Aber das ist natürlich, glaube ich, eher ein Ausnahmefall. Wahrscheinlich war das halt irgendein Bug oder ein Fehler, dass die im gleichen Moment versucht haben beizutreten und dann das Spiel irgendwie durcheinander gekommen ist und dann beide reingeworfen hat.
Nee, wenn du nämlich im Orbit bist mit deinem Raumschiff und dir dann in dem Startbildschirm quasi deine Gruppenübersicht anschaust, dann ist das so, dass in einer Gruppe 6 Leute sein können. Aber es können halt jeweils nur Missionen mit 3 gestartet werden.
Ach so, ja, stimmt. Dieses 3 von 6 in einem kann man tatsächlich auch manchmal sehen. Ja, stimmt. Ah ja, gut, dann genau. Ist es wahrscheinlich so, dass das halt nur im Orbit. Aber da hält man sich ja meistens nie lange auf, weil das Orbit ist ja nur so eine Ansicht, wo man dann irgendwie die nächste Mission auswählt und dann eigentlich von da weiterspringt.
Ist ja quasi der interaktive Ladebalken.
Genau, ja. Und das sieht man sehr, sehr oft. Also das hat man, am Anfang denkt man sich noch, oh, das schaut ja voll geil aus hier, wie die Raumschiffe so über den Planeten schweben oder durchs All. Und dann stellt man irgendwann fest, ach, das ist nur der Ladebildschirm. Und ich werde den sehr, 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 sehr oft sehen, während ich dieses Spiel spiele. Und dann hat man sich irgendwann ein bisschen satt gesehen und ist dann auch ein bisschen genervt von diesem, okay, jetzt komm, mach, ich will weiterballern und nicht hier das Raumschiff anschauen.
Aber das Hub-Design, wo du das jetzt gerade so ansprichst, ich finde das Benutzerinterface richtig geil.
Das ist sehr schön.
Das ist super. Also ich weiß nicht, wer der UI-Designer, man sagt ja User-Interface-Designer, der so gute Arbeit geleistet, weil das ist schön übersichtlich, man findet sich sofort zurecht, es sieht extrem stylisch aus, es ist nicht zu blinky-blinky ablenkmäßig so, sondern es ist immer genau die richtige Fülle an Informationen und ich kenne das, also man kennt ja so andere Rollenspiele, wo man das Menü aufmacht und dann erstmal so einen Schlag ins Gesicht bekommt, weil da irgendwie 300 Reiter auf sind und 400 verschiedene Zahlen und man kommt überhaupt nicht zurecht. Bei Destiny ist einfach alles extrem übersichtlich und man kann wirklich im Windeseile da durchnavigieren. Und ich finde auch, diese Musik ist so schön. Das ist also, ja, ist so super beruhigend. Also gerade diese Szene mit dem Raumschiff, wenn das Raumschiff so drüber schwebt, das ist so ein fast sakraler Chor im Hintergrund und alles ist so, du hast, bist so in der Schwebe, du bist halt wirklich schwerelos im Raum und dann startest du die Mission, und dann macht das Raumschiff ja so eine kurze so Wurmloch-Animation, sag ich mal. Also fliegt durch so ein Wurmloch hindurch. Und ich finde diesen Moment total geil, wie du da so durchfliegst. Dann kommt dein Geist, das ist dieser kleine Mini-Roboter, der dir erzählt ja noch ein paar Sachen. Ein bisschen Geschichte wird dann noch erklärt. Und dann kommt der Anflug auf den Planeten. Und dann irgendwie haben sie dann total den geilen Sound dann auch dazu gefunden, wie das Raumschiff dann so anfliegt. Und dann trommeln noch so im Hintergrund so. Und ich denke so, oh cool, jetzt habe ich Bock zu spielen. Also irgendwie weckt das bei mir jedes Mal die Vorfreude, dieses Menü.
Ich meine übrigens gehört zu haben, dass sogar Paul McCartney an dem Soundtrack so ein bisschen beteiligt war, ein paar Stellen.
Der hat getrommelt.
Wahrscheinlich.
Kam einmal ins Studio und hat gemacht.
Und die PR so, awesome, das müssen wir unbedingt überall draufdrucken.
Ja. Vielleicht reden wir mal drüber, warum Tim sagt, dass das Spiel ihm alleine kaum Spaß gemacht hat, weil er hat ja auch schon angedeutet, dass du wegen der Handlung spielst. Und das ist, finde ich, bei Destiny ein Totalausfall. Die Hand, also, nee, ja. Punkt. Weil ich finde, das ist auch ganz interessant, weil man jetzt ja sagen kann, ja, mein Gott, dann ist es halt einfach nur ein Koop-Shooter, dann ist halt keine große Handlung drin, stell dich nicht so an. Aber ich finde halt, im Vorfeld habe ich immer gedacht, und Bungie bzw. Activision hat diesen Eindruck ja auch nicht irgendwie versucht zu vermeiden, das ist jetzt die riesen neue Sci-Fi-Space-Opera. Das ist die neue Marke nach Star Wars so ungefähr. Das wird ein riesen Ding mit einer super geilen Story mit Universum, wo es irgendwie 1000 Nebenschauplätze gibt und man dann quasi auch ganz viele Auskopplungen im Sinne von, weiß ich nicht, Serien. Und also so nach dem Motto, halt so eine riesen Marke wie Star Wars, wo du 1000 Sachen mitmachen kannst. Und dann spielst du dieses Spiel und stellst fest, dass du eigentlich nach 10 Minuten schon nicht mehr verstehst aus diesen paar Fetzen, die du da hingeworfen bekommst, um was es eigentlich geht, und es dir auch irgendwann nach einer halben Stunde egal ist und dann scheißt du einfach auf die Handlung, weil ich habe selten ein Spiel erlebt, was irgendwie so hohe Ansprüche vielleicht nicht hatte, aber zumindest versucht hat im Vorfeld irgendwie zu schüren und dann so versagt, dir überhaupt eine nette Story zu erzählen.
Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Du versuchst irgendwie dich zurückzulehnen. Du hast diese geile Grafik, die halt wirklich, allein diese Lichtreflexion, du sitzt da wirklich vorm Fernseher, denkst dir, boah, das sieht geil aus und der Soundtrack haut mich um. Und dann auf einmal so, ja, das ist jetzt die Story.
Ja.
So, und wie gesagt, genau nach einer halben Stunde war das bei mir wirklich so, ich habe den Fernseher leise gemacht und ich habe mir nebenbei auf dem Handy Podcast angehört, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe halt die Untertitel an, ja, gucke ich halt mal irgendwie rein. So, und die Story ist halt wirklich, auch im Nachhinein, wenn man sich dann mal die Mühe macht mit diesen Karten, zu denen wir wahrscheinlich später noch was sagen werden, so ein bisschen die Story nachzulesen, es packt mich nicht. Liegt auch vielleicht daran, dass es ausgelagert ist, aber
Das ist ja schon die nächste Frechheit. Also dann kommen wir gleich mal auf diese Grimoire-Cards zu sprechen. Da siehst du unten so aufploppen, wenn du zum Beispiel einen neuen Gegner siehst, neuen Gegnertyp, irgendwie neuen Schauplatz betrittst, irgendwas findest in der Welt, siehst du immer diese New Grimoire-Card unlocked. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, wo kann ich das denn nachlesen? Hab nichts gefunden. Und dann habe ich mal, als ich im Multiplayer oder im Koop gespielt habe, habe ich mal jemanden gefragt und der dann so, ja, da musst du dich irgendwie auf Bungie.net anmelden und dann kannst du sehen, welche du schon freigeschaltet hast oder du guckst halt in der Companion-App oder so. Also, wie kommt man denn auf die Idee, wichtige Elemente, die möglicherweise interessant zum Nachlesen wären über sein Spiel, auszulagern, damit ich sie in der Companion-App oder auf der Webseite irgendwann nachlesen kann. Also das ist ja schön, wenn es das als Zusatzfeature gibt, dass ich halt sage, oh, jetzt habe ich es im Spiel gar nicht gesehen, aber ich kann sie dann später noch mal auf dem iPad nachlesen. Aber die Möglichkeit, dass ich exklusiv nur da nachlesen kann, er spricht ja schon dafür, dass irgendwie die das nicht so als wichtig erachtet haben, dass man überhaupt sich um diese Karten kümmert.
Das ist auch so absurd, ne? Also irgendwie, also wir hatten, als wir die Aufnahme zu Danganronpa 2 aufgenommen haben, dann nachhinein noch ein bisschen mit Christine gequatscht und dann hat sie halt auch ein bisschen Destiny gespielt und sie sagte in irgendeinem Interview, hat sie gelesen, dass die ganzen Gamewriter erst sehr spät in der Produktion dazugekommen sind. Das muss wohl irgendwie ein paar Wochen vor Release gewesen sein. Da haben die Lead Designer gesagt, so ja, hier, ne, wir haben das und das und das und versucht mal irgendwie da die Geschichte draus zu machen. Und das ist unheimlich schwierig, wenn man in so eine Situation gerät. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die Schreiber da irgendeine Form versagt haben, weil ich habe nämlich an vielen Stellen oft gedacht, so boah, eigentlich ist das voll geil, weil die haben diese kryptische Welt und dann gibt's da wirklich ein paar sehr gute Ideen und man folgt dann zum Beispiel auf der Erde so einem Funkspruch nach, der dann von Astronauten kommt, der auf dem Mond war. Man fliegt dann hinterher und findet dann seine Heimbasis und so. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Spurensuche, die da stellenweise stattfindet und so. Und ich finde das alles prinzipiell nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass einfach absolut und wirklich zu jeder Zeit spürbar ist, dass es wahrscheinlich genauso auch passiert ist, dass die erst dieses Spiel gemacht haben in diesen tollen Umgebungen. Und man kommt zum Beispiel auf den Mond und diese ganze Umgebung, die will im Prinzip ja schon eine Geschichte erzählen. Du hast eine Raumstation und in dieser Raumstation gibt es irgendwelche Kellergewölbe und es gibt irgendwelche Raumschiffe, die nicht benutzt worden sind. Und dann kommt man irgendwann in so einen Kerker rein und dieser Kerker geht dann nochmal mehrere Stockwerke runter. Und man spürt so richtig, oh, diese ganzen Umgebungen, da hängt eine Vergangenheit dran. Das ist irgendwie, da hängen eigentlich Legenden dran. Und der Geist, also das ist dieser kleine Roboter, der immer mit dem mitfliegt, der sagt dann auch immer so, der deutet immer so Sachen an. So, oh, irgendwann gibt es eine Stelle zum Beispiel, wo man in diese Grube geht. Man kann dann so mehrere Etagen runtergucken. Das sieht aus wie so eine riesige Spalte, ein riesiges Höhlensystem. Da kann man nicht hinlaufen. Und dann sagt der Geist wirklich so was ganz Einfaches, nämlich, ich will gar nicht wissen, was sie da unten alles haben. Pling. Und sofort geht bei mir in meinem Gehirn dann so meine Fantasiemaschine an. Und ich stelle mir dann jetzt gerade so vor, wie dass da unten vielleicht irgendwie total krasses Zeug gelagert ist, dass da diese ganzen Alien-Kulturen, die ich da bekämpfe, dass die vielleicht Sachen versteckt haben, dass die vielleicht und so weiter. Es zwickt die Fantasie die ganze Zeit, dieses Spiel. Auch weil es so episch aufgemacht ist. Und dann fallen im Gegenzug so Sätze, wo man einfach nur kotzt. Ich hatte gestern noch eine Zwischensequenz auf der Venus, da trifft man so eine Frau, eine mysteriöse, die hat so einen Funkspruch ausgesandt, dann fliegt hinterher, trifft die und dann sagt die, ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich keine Zeit habe, etwas zu erklären. Und das fasst alles perfekt zusammen, weil so fühlt sich das ganze Spiel an.
Dieses, es zwickt deine Fantasie ganz oft, das ist eigentlich, das trifft sehr gut, weil ich habe in dem Spiel an allen Ecken und Enden das Gefühl, es gibt da irgendwie Andeutungen auf irgendwas. Mhm. Diese Neugier, die dadurch aber irgendwie so angestachelt wird, wird an keiner Stelle irgendwie befriedigt. Also, weil du findest im Turm, findest du dann zum Beispiel so, okay, es gibt hier offenbar so verschiedene Kulte oder Religionen, für die ich was machen kann, weil da stehen ja dann auch immer welche rum und dann ist so, ja, das ist ein Priester, der sowieso und dann gibt's diese zwei Alien-Rassen. Ich meine, allein das ist ja schon mal irgendwie interessant, die sich auch wieder untereinander irgendwie bekämpfen, also sich nicht grün sind und das gibt alles für so ein interessantes Sci-Fi-Setting her, mit dieser riesen Kugel, die über der Stadt schwebt, die irgendwie der mysteriöse Reisende ist. Das wird alles aber immer nur so angedeutet und an keiner Stelle kann man irgendwie wirklich mal mehr drüber erfahren. Und es wird also irgendwie gar nicht versucht. Und
das ist alles nur Kulisse. Das ist das Problem. Also dieser Reisende ist ein gutes Beispiel. Das ist so eine Art Multiplayer-Hub mit Händler und dann kann man da irgendwie sich irgendwelchen
Fraktionen... Nee, das ist der Turm. Der Reisende ist diese Kugel, die über der Stadt, also über dem Turm quasi schwebt. Die
genau, also man sieht sie von dort aus. Also man kann da nicht selber drauf, aber man kann sie von dort aus sehen. Und ich habe diese Bilder gesehen und gedacht, das ist ja fantastisch. Eine coole Idee und man will einfach mehr über das Ding erfahren. Tut man aber nicht. Man erfährt nichts. Es ist ja nicht so, dass was wir hier jetzt nicht sagen wollen, ist, dass das Spiel alles und jedes kleine Detail erklären muss. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das Problem ist nur, das Spiel erklärt nichts. Also es ist nicht mal dieser Spielraum für die Fantasie da, weil es wird ja gerne Star Wars als Beispiel genommen. Und wenn die bei Star Wars zu sagen wie, es gab früher die alte Republik. Das ist so ein Begriff, mit dem kann man sofort was anfangen. Republik, da hat es Politik gegeben, die haben offenbar einen Rat gehabt, da wahrscheinlich gab es da diplomatische Beziehungen und vor allen Dingen, was ist passiert? Warum gibt es die alte Republik nicht mehr? Warum? Ne? Solche Sachen. Und als wenn du früher Star Wars gesehen hast zum ersten Mal, da hast du sofort irgendwie so ein Bild im Kopf und du weißt, da war irgendwie vor ein Event und die auf intelligente Art wird dann da einfach eine Welt geformt. Und bei Destiny versuchen sie dann sowas Ähnliches, aber benutzen dann so bedeutungsschwangere Begriffe, mit denen niemand was anfangen kann.
Aber Hüter? Ich glaube, sie versuchen es noch nicht mal.
Ja, meinst du? Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, sie versuchen es nicht, weil es genau den Punkt hatte ich an einer anderen Stelle, das war, glaube ich, die erste Intro-Szene oder was dann auch später in der Cutscene nochmal wiederholt wird, dieses goldene Zeitalter, von dem sie geredet haben, als dann dieser Reisende, diese schwebende Kugel das erste Mal auf die Erde gekommen ist, dann ja sämtliche Planeten terraformt hat, dann wurden die ja verfolgt und die Menschen haben mit diesem Licht, mit dieser magischen Energie was gemacht. Und dann kamen ja diese Kriege, über die man ja sonst nie was erfährt, der, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, The Collapse, was dann ja passiert ist, was halt dazu geführt hat, dass die Welt jetzt so ist, wie sie halt jetzt gerade ist. Und es gibt halt irgendwann auch ein so ein Gespräch in dem Spiel, wo ganz kurz darüber geredet wird, über das goldene Zeitalter und dann wieder den Zerfall. Und dann wird aber auch gesagt, ja, aber da haben wir jetzt keine Zeit, drüber zu reden.
Ja, so geht's die ganze Zeit.
Das hat mir wieder so,
so geht's die ganze Zeit.
Hat wieder so die Illusion genommen.
Ja. Und stattdessen benutzen sie dann die Zeit dann, um irgendwelche dummen Szenen zu etablieren, die absolut völlig belanglos sind. Da stehst du dann irgendwie 5 Minuten vor so einer Insektenkönigin oder sowas und wie und die sagt so, ja, yeah, damit ich dir Gegenstand X gebe, musst du mir einen Kopf bringen. Und ich denke, ja, ist eine Fetch-Quest, so wie in jedem anderen Kackspiel auch. Erklär mir doch mal, warum die Frau da auf dem Thron sitzt und erklär mir, warum die Leute da sind, warum die Feinde neben ihr als Bedienstete. Das sind so interessante Fragen, die das Spiel auch nie beantwortet. Und wenn das Spiel mal so eine Zwischensequenz hast, dann posieren die Leute immer nur cool, wie zum Beispiel das, was ich vorhin erklärt habe. Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich keine Zeit habe zu erklären. Die Frau läuft da rum und sieht immer cool aus und es sind immer die besten Kameraperspektiven. Aber anstatt die Zeit mal irgendwie zu nutzen, um eine Welt zu etablieren, ist es einfach nur Posing. Mhm. Und so geht's das ganze Spiel hindurch. Ich habe mich so geärgert.
Ich frage mich aber, warum das Spiel sagt, wir haben keine Zeit, irgendwas zu erklären. Weil das Absurde ist ja, du hast ja ewig viel Zeit, eigentlich was zu erklären. Weil die normalen Missionen laufen immer so ab, dass du, sagen wir mal, gehen wir mal den Mond als Beispiel, da fängst du mit der ersten Mission an. Dann bist du von Punkt A, vom Startpunkt musst du zu Punkt B dich durchballern und da irgendwas machen. Dann hast du die zweite Mission auf dem Mond, die bedeutet, dass du dich von Punkt A zu B durchballern musst und dann zu C weiterläufst. Dann hast du die dritte Mission auf dem Mond, die bedeutet, dass du dich von A über B zu C durchballern musst und dann zu D weiterläufst. Ja. Dann hast du die vierte Mission auf dem Mond, die bedeutet, dass du dich dann von A über B zu C und dann aber nicht zu D abbiegst, sondern zu F abbiegst.
Das ist derart lausiges Design, ne?
Genau.
Weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir ganz streng sind.
Das ist auch Backtracking, ganz fieses Backtracking.
Also wenn wir mal ganz streng sind, es gibt, also ich glaube, es gibt 4 Planeten, ne? Es gibt Mond, Erde, Mars und Venus, ne? Oder gibt es darüber noch was anderes?
Ja, dieses Rim gibt's noch.
Ach, Rim gibt's noch. Okay, sagen wir mal.
Nee, es heißt ja nicht Rim, aber bei Star Wars heißt es Outer Rim, aber es ist was
es
Ähnliches.
Gibt,
ich glaube, Rift heißt das.
Aber Rift ist genau, das, ja.
Auf diesem Rift ist ja diese 5 Minuten Cutscene, wo du nicht verstehst, worum es geht.
Okay, also man kann es nicht spielen. Also haben wir 4 sehr schön gestaltete, also wirklich ausgesprochen schön gestaltete, sehr geil gemachte Karten, die auch verwinkelt sind, aber es sind in Anführungsstrichen nur 4 Karten. Und die Wegpunkte, die man da abläuft, sind auch teilweise immer dieselben. Es gibt irgendwie 2 Startpunkte oder so und wenn du 3 oder 4 Mal eine Mondmission startest, denkst du, hä, das habe ich doch schon mal gesehen. Und dann läuft man durch den Gang und denkt, das habe ich doch schon mal gesehen. Und dann läuft man durch den Nebengang und denkt, der sieht irgendwie so aus wie 2 Missionen davor. Und das ist total unverschämt eigentlich.
Und das Missionsdesign ist halt auch nochmal irgendwie nicht vorhanden, weil du machst in dem Spiel nichts, außer lauf dahin, baller alles weg und drücke Viereck.
Ja.
Und der Witz ist auch, wir haben das auch irgendwo mal, als wir im Koop dann gespielt haben, dann fragt ja ab und zu mal einer, weil man kennt es ja selber, wenn man dann übers Headset verbunden ist, dann labert man halt mal so ein bisschen rum und spielt und spielt und dann fragt mal einer so, was müssen wir überhaupt hier machen? Ich habe bei Destiny noch nie erlebt, dass einer gefragt hat, was müssen wir eigentlich hier machen, weil alle wissen, ja, wir müssen halt dahin, wo der Wegpunkt ist, ballern und Viereck drücken. Also das heißt, diese, was du gesagt hast, ja, das ist halt eine Fetch-Mission. Das ist ja dann auch immer keine richtige Fetch-Mission. So. Mhm. Also da habe ich das irgendwie das Gefühl, da gibt's in anderen Spielen mehr Abwechslung, die, weiß ich nicht, ganz simple Plattformer sind. Die haben da mehr Ideen, wie sie mal ein bisschen Abwechslung reinbringen können, als dieses riesig teure 500-Millionen-Projekt. Und dann fällt denen wirklich nichts ein, außer geh da hin, baller und drücke Viereck. Also, ich finde, du hast es schon, also dieses mit dem, hey, da sind die am letzten, die Storyschreiber sind da ganz, ganz am Ende zum Schluss reingekommen. Das, finde ich, klingt sehr glaubwürdig, weil dieses Spiel fühlt sich für mich an wie ein Feature-Complete-Produkt. Also das heißt, da ist alles drin, quasi die Mechanik funktioniert, es wurde schon quasi aufgepolished, dass man so spielen kann, die Schauplätze sind da, alles, was man so braucht für das Spiel, ist da, und es fehlt aber irgendwie noch so das Fleisch auf den Rippen. Also es heißt eine Handlung, coole Inhalte und coole Missionen, die dann auch dafür sorgen, dass man dieses ganze Gameplay auch wirklich interessant mit Leben füllt.
Vielleicht auch mal ein Protagonist, der mehr als Hallo und Tschüss sagt. Da habe ich nämlich auch gedacht, also der Master Chief war ja schon eine ziemlich hohle Figur, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Aber der hat ja wenigstens noch ein bisschen was gesagt. Und da gab es ja wenigstens, ich habe den Teil noch nicht gespielt, aber es gibt doch auch irgendwie den vierten, wo der sehr viel mit dieser Computerfrau redet. Cortana oder so, ne? Und da soll, also ich habe das nur so gehört, aber ich habe gehört, da soll schon ein bisschen mehr drin sein und ein bisschen mehr Psychologie und der Master Chief wird ein bisschen erklärt. Und ich dachte, okay, cool, also Destiny wäre ja eigentlich, ich meine, das Ding heißt Destiny. Da geht's ja anscheinend um Schicksal und um Bestimmung und solche Dinge. Und warum ist mein Charakter dann nur dieser Avatar? Und er sagt dann wirklich, wenn er das Maul mal aufreißt, dann sagt er wirklich nur so, warum? Wieso? Ach so ist das. Warum? Ach so, tschüss. Und wirklich, also der Geist, der gleicht das irgendwie noch so ein bisschen aus. Aber das ist einfach so eine verpasste Chance. Das ist so schade.
Vor allem das Fiese ist ja, weil Tim auch gesagt hat, ja, Shared World. Und ich finde, Shared World hört sich immer so nach persistenter Welt an. Aber das ist ja auch nicht. Man hat ja null Einfluss auf die Umgebung, weil, wie ich schon gesagt habe, man startet dann die nächste Mission auf dem Mond, dann kommt man wieder bei Punkt A an, stehen die gleichen vier Gegner wieder an der gleichen Stelle und warten darauf, abgeballert zu werden. Also das heißt, dieses, oh, das ist ein riesiges Universum und ich habe da Einfluss auf das Universum mit meinen Handlungen, ist ja auch nicht so, weil im Prinzip ändert sich überhaupt nichts und du weißt es auch, teilweise drehst du dich halt um, gehst irgendwie den Gang lang und läufst zurück und dann sind die wieder respawned und dann musst du wieder die gleichen drei Gegner wegballern. Also das ist echt sehr, sehr viel verschenktes Potenzial, was in diesem Spiel einfach drin steckt. Weil man irgendwie, ich weiß nicht, konnten sie es nicht besser, weil sie nicht genug Zeit haben oder wollten sie es nicht besser? Also,
oh, ich glaube, man kann das, doch tanzen.
Ja, ja.
Das ist, aber das habe ich aber benutzt. Das fand ich cool. Ja, also das macht Sinn.
Es gibt doch nichts, was irgendwie die Immersion eines ernst gemeinten Sci-Fi-Spiels mehr zerstört, als wenn du dann irgendwie nach einer harten Schlacht zurück an den Turm kommst, völlig erschöpft vom Kampf bist, weil du dich eine halbe Stunde mit dem Boss gebettelt hast und denkst du, boah, jetzt bin ich hier der gestellte Hüter und komm zurück und werd gefeiert und dann stehen da so ein paar Typen rum und tanzen. Also
doch, das, aber fand, das, mit dem, das fand ich das mit ganz dem kurz. Ganz kurz. Ja, das fand ich super mit dem Tanzen, weil ich habe, es gab eine Raid-Mission, wo wir drei Versuche gebraucht haben, bis wir diesen Gegner besiegt haben. Und als wir das geschafft haben, haben wir uns alle an dieselbe Stelle gestellt, wo der Gegner stand und zu dritt getanzt. Und dafür ist es, glaube ich, gut, dieses Feature. Fand ich gut.
Ja, genau das hatte ich nämlich auch. Ich hatte nämlich bisher zwei wirkliche Wow-Momente in diesem Spiel. Sagen wir, ich hatte drei Wow-Momente, was ich schon für so ein Spiel wie Destiny relativ wenig fand. Und den einen haben sie davon gleich in der Beta verbraten. Das war, wenn man auf dem ersten, auf der Erde in Altrussland sich durch so ein unterirdisches Gewölbe kämpfen muss und alles ist dunkel. Und auf einmal kommen diese Massen an Gegner auf dich zugerannt. Da dachte ich mir, geil. Oh, perfekt. Wenn das Spiel jetzt genauso wird mit Erforschen, vielleicht auch mal ein dunkler Gang und auch mal was Überraschendes. Ich meine, richtig erschrocken habe ich mich in dem Spiel, als ich auf einmal meinen eigenen Schatten an der Wand gesehen habe, weil die Lampe hinter mir da so gegengeleuchtet hat. Da dachte ich mir, super. Und der zweite Wow-Moment war wieder ein Tanz-Event. Es war nämlich eins von diesen öffentlichen Events, wo ich sagen muss, in der Beta hatte ich unglaublich viele öffentliche Events. Und jetzt bisher, seitdem das Spiel raus ist, hatte ich, glaube ich, drei. Und wir haben da auch wirklich so 5 Sekunden vor Zeitlimit diesen Gegner besiegt. Und da standen wirklich 6 Leute um mich herum und es haben halt einfach alle gleichzeitig angefangen zu tanzen. Und da hatte ich halt ein Lächeln auf den Lippen und habe mir gedacht, das war jetzt cool, das war ein zufälliges Event. Die Leute kamen von der ganzen Map dahin gefahren, um das zu bestehen. Alle haben es geschafft. Jetzt wird mal kurz getanzt. Und so nach 10 Sekunden ist halt wieder jeder so seines Weges gegangen.
Das ist geil, finde ich
halt auch. Halt, Hammer Time. Ja, aber diese Public Events, die klingen ja von der Idee ganz cool. Ich hatte da bisher aber auch noch irgendwie so 3 oder 4. Und das waren dann aber auch immer nur so mit 6 Leuten oder sowas. Also ich habe dann irgendwie bei diesen Public Events, die kennt man ja zum Beispiel aus Guild Wars oder so, wo sich dann da wirklich, ich weiß nicht, ob es Hunderte sind, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler auf einmal da zusammentun und dann irgendeine Burg stürmen oder irgendein Monster legen. Und bei Destiny hat man nur das Gefühl, ja, da sind halt jetzt 2 so Fireteams, die jetzt da irgendwie dran rumbratzeln an dem Gegner. Aber nach einem wirklichen riesigen Public-Event fühlt sich das für mich auch nie an.
Nicht so.
Nee, ich hab
ihr habt euch jetzt hier irgendwie zur habt ihr euch abgesprochen, dass ihr
Ich bin wirklich sehr, sehr viel alleine unterwegs gewesen tatsächlich. Also diese nicht Raid, wie hießen die?
Strike Missions
sind die einzigen, die ich jetzt im Multiplayer gespielt habe. Ich habe jetzt diese Multiplayer-Modi nicht ausprobiert und deswegen nichts dazu sagen, aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass bei diesen riesigen Karten du so irgendwie so das Gefühl bekommst, dass da massive Shit abgeht, ehrlich gesagt. Dafür sind die irgendwie auch nicht gemacht.
Doch, der Platz wäre ja eigentlich da. In Alt-Russland gibt's ja draußen voll viel Plätze. Und bei mir war es so, ich hatte nämlich ein Public-Event, war dann wirklich dieses Spinnenmonster, oder wo du gesagt hast, dieser Käfer.
Ach so, und, sowas. Ja, okay.
Genau, und dann ist es halt auf einmal so, dass du oben das siehst und dann siehst du, oh, Public-Event und dann läufst du halt dahin und hilfst, dieses Monster mit zu legen. Und dann kriegt halt jeder Erfahrungspunkte für das Legen des Monsters. Und das war im Prinzip sowas wie ein spontan auftauchender Bossgegner, der in der Mitte der Karte auftauchte. Und alle, die halt gerade in der Nähe waren, können sich dann dran beteiligen. Und wenn sowas halt vielleicht auch irgendwie mehr gäbe, dann wäre es halt ein bisschen mehr MMO-ig. Aber das würde ja vielleicht schon helfen.
Ja, das wird schon Bungie auch immer sehr beworben, dass es halt sehr, sehr viel auf diese zufälligen Events halt setzt, die dich halt aus deinem Missionstrott, gerade wenn du die 20. Patrouillenmission hintereinander machst, irgendwie rausreißen sollen. Wenn auf einmal dann halt, ich glaube, bisher sind es 3 verschiedene Eventtypen, wenn halt einer von denen zufällig stattfindet und du stehst ja auch wirklich unter Druck, weil wenn du am anderen Ende der Map bist, dann musst du ja auch erstmal dahin kommen und du hast ja aber auch maximal, glaube ich, nur 5 Minuten Zeit manchmal, den Gegner zu erledigen.
Ah gut, aber du kannst es ja auch ignorieren. Du kannst ja sagen, nö, mach ich nicht mit, geh ich nicht hin.
Ja, aber man will dann ja doch irgendwie den Loot haben. Auch wenn es nicht viel ist.
Ja.
Aber ist irgendwo das nicht, muss er ja herkommen.
Aber ist das nicht irgendwie so derselbe Scheiß, den anderen MMOs auch machen? Weil ich finde, so ein Spiel wie Destiny, was ja so episch ist irgendwie, da kann doch bei den Events auch ein bisschen mehr passieren, als dass da ein großer Mech hingestellt wird. Oder? Ich spreche jetzt von so Sachen, dass die Erde sich aufreißt und eine Höhle voller Monster da auftaucht oder so. Wirklich cooles Zeug, weil ich verstehe das nicht, weil diese Events, die dann irgendwie da kommen, wie gesagt, ich habe Defiance letztes Jahr relativ, ja nicht viel, aber zumindest ein paar Stunden gespielt, da passieren solche Sachen auch, da gibt's diese Arc-Faults oder wie die heißen, das sind irgendwie so Metroiden, die plötzlich aus der Erde kommen oder sowas und dann kommen da ganz viele Monster und dann schießen die alle ab und dann kriegen alle am Ende Punkte. Und das ging jetzt alles so, als würde Destiny genau dasselbe machen und ich habe da irgendwie gedacht, dass sie das irgendwie, da könnte man noch eigentlich cooles Zeug erfinden und auch mehr Action irgendwie einbauen, statt diesen Standardkram zu machen, den andere Spiele schon seit 500 Jahren machen.
Ja.
Also, ich sag das jetzt nicht, weil, wenn es jetzt ein anderes Spiel wäre, irgendwie eine kleinere Produktion, irgendwie was Kleines, so, vielleicht sowas in der Größenordnung von Defiance, dann würde ich sagen, okay, das ist cool, alles in Ordnung. Aber Destiny ist diese 500 Millionen oder Milliarden, keine Ahnung, wie viel Geld, aber
Milliarden wäre dann doch ein bisschen viel.
Nein, Millionen, 500 Millionen, ja. Millionen Dollar Produktion und es ist fucking Bungie. Also die haben ja auch, Halo ist doch ein extrem gutes Spiel. Ich verstehe das nicht, dass es so wenig ist.
Ich finde,
das ist halt dieser 10-Jahres-Plan.
Ja, was wollen die denn 10 Jahre machen?
Also es ist genau, so. Warum? Also warum ein 10-Jahres-Plan? Warum kommt jetzt alle 2 Jahre Destiny 2, 3 und 4 raus? Und warum muss ich jetzt, im Dezember kommt, glaube ich, das erste große Add-on für den ersten Teil von Destiny, wo ich mir schon denke, ja, im Dezember. Und zwischendurch soll es einen Haufen DLCs geben. Und ich glaube, der Season Pass allein kostet schon wieder halb so viel wie dieses Spiel. Und ich denke mir halt so, warum? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Weil das ist halt so viel Content, so viel Inhalt, der mich irgendwie bei Laune hält bei anderen Spielen, der mir jetzt einfach fehlt. Und ich habe halt dieses Spiel, ich habe es mir direkt zum Release dann doch geholt, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte. Und jetzt ist eine Woche später und ich spiele es quasi schon nicht mehr, weil ich mir halt denke so, nö, ganz ehrlich, so seit Dienstag ist auch noch Netflix in Deutschland, gucke ich mir halt lieber eine Serie an, als Destiny zu spielen.
Und vielleicht war das auch ein 10-Tages-Plan, das haben alle nur falsch verstanden.
Das ist auch wirklich so, ich meine, das ist gut, dass wir das sagen mit diesem Businessplan, aber so fühlt sich das halt auch an. Das fühlt sich so an, als hätten sie gesagt, so, oh, wir müssen jetzt irgendwie 3 Jahre bis Destiny 2 überbrücken oder 2 und dann hauen wir Timers auf. Nehmen wir den Planeten, nehmen wir mal Jupiter als DLC, dann gibt's noch Add-on, das ist wieder ein anderer Planet irgendwie, oh, dann haben wir hier noch Neptun. Sollen wir das nicht ins Spiel reinpacken? Das wäre doch gut für die Schule. Ja, nein, da können wir noch 10 € draufschlagen. Und so ist es aufgeteilt. Und was du hast, ist im Prinzip, wenn du jetzt Destiny kaufst, als Spiel. Bekommst du sowas wie ein Basispaket für 60 Euro. Da ist dann die ganze Engine und so drin und so. Aber da ist einfach ganz viel rausgenommen. Und so ein Riesenfehler. Ich hoffe wirklich, dass die zur Besinnung kommen, dass diese, ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die so, die eher so überrascht sind über dieses Produkt, sondern es gibt ja auch ganz viel Echo, Kritiker-Echo im ganzen Internet und sehr viele Leute haben sehr viel zu kritisieren. Und ich hoffe, dass Bungie dann aufwacht und sagt: So, shit, da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Lass uns doch aus Destiny 2 mal wieder so einen straighten Singleplayer-Shooter machen und das alles, was wir haben, einfach mal geil zusammenpacken zu einem coolen Paket. Ein Multiplayer gibt's auch. Und man kann es vielleicht auch im Korb spielen, aber wir erzählen auch mal wieder eine Geschichte und geben den Leuten auch mal ein komplettes Spiel. Weil in der Form, wie Destiny jetzt auf den Markt geworfen ist, würde ich es niemandem empfehlen.
Ja, also ich könnte diesen 10-Jahres-Plan schon nachvollziehen, wenn einfach mehr Fleisch auf den Rippen wäre. Also wenn man halt einfach sagen würde, hey, du kriegst jetzt in den 10-Euro-Paket, was du kaufst, kriegst du einen neuen Planeten mit irgendwie 4, 5 Einsätzen und einer Strike-Mission. Und die erzählt dann aber in sich eine abgeschlossene Handlung, die wirklich auch gut erzählt ist. Also wo ich sage, okay, da erfahre ich mehr über dieses Destiny-Universum. Und das ist auch wirklich eine kleine, coole Nebenhandlung. Also so ein bisschen Mass Effect hat es ja teilweise vorgemacht, dass sie halt einfach ein DLC rausgebracht haben, in dem sie irgendeine Nebenhandlung erzählt haben, die im Prinzip für sich genommen stehen konnte. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Destiny halt über 10 Jahre funktioniert, wenn du immer wieder so kleine Häppchen bekommst. Natürlich spielst du das nicht 10 Jahre am Stück, sondern du machst dann halt auch mal wieder 1, 2 Monate Pause und dann sagst du so, ah cool, aber jetzt habe ich gesehen, jetzt ist hier irgendwie das neue, weiß ich nicht, Uranus-Paket rausgekommen. Ich lege das mal wieder ein. Kaufe ich mir jetzt und lege es mir wieder ein und spiele das dann. Dann kann ich das schon verstehen. Aber mit der jetzigen Basis, die man hat, kann ich nicht nachvollziehen, warum das jemand in, sagen wir mal, 3, 4 Monaten noch spielen sollte. Außer vielleicht den Multiplayer für Leute, die jetzt wirklich
3, 4 Monate, Wochen.
Wow.
Naja, wenn überhaupt. Also das ist wirklich. Also ich habe jetzt 3 Tage gespielt und habe jetzt schon keinen Bock mehr.
Es sind ja nicht alle Leute so wie wir und spielen alles sofort zum Release. Ja, es gibt ja durchaus Leute, die kaufen sich das Spiel vielleicht erst in der Woche oder kriegen es dann ausgeliehen von irgendjemanden und.
Ich will wirklich nur noch Maß sehen und gut, vielleicht gibt's Leute, die reizen es dann komplett aus, die zocken das dann noch ein paar Mal, aber dann ist wirklich, also wer intensiv spielt, ist doch nach 2 Wochen durch. Also der hat selbst, also ich weiß das, weil Borderlands hat mich länger bei der Stange gehalten, was ich jetzt durchaus damit vergleiche und das Ding war abgeschlossen. Also da war das Spiel schon komplett auf der Disc irgendwie drauf und das finde ich absurd.
Ich würde ja sehr gern mit euch beiden, vielleicht dann in ein paar Tagen, wenn der Micha auch den Maß durch hat, einmal, weil ich jetzt nicht spoilern möchte, über quasi das Ende des Spiels und so diese letzte Cutscene reden. Das möchte ich jetzt nicht, aber das würde ich dann vielleicht nochmal sehr gern machen, weil die war für mich auch ausschlaggebend, dass ich sagen kann, nee, ist nichts für mich.
Okay. Ja, können wir gerne nochmal machen dann an anderer Stelle. Seid ihr denn aber trotzdem der Meinung, dass dieses Spiel irgendwie an der eigenen Erwartungshaltung gescheitert ist? Also wurde es möglicherweise falsch beworben? Weil, es war ja schon so, dass komm jetzt nochmal auf den Punkt der Space Opera zurück, dass das so angekündigt wurde. Und man hat ja auch sehr, sehr, sehr lange überhaupt kein Gameplay gesehen, sondern man hat immer nur ganz epische Story-Trailer gesehen auf der E3 und auf der Gamescom und zwischendrin, dass ich tatsächlich auch gedacht habe, okay, da ist die Story schon enorm wichtig. Und deswegen bin ich jetzt eben so umso überraschter, dass es eben jetzt dann doch gerade bei der Story so völlig sich in die Nesseln setzt. Und um die Frage noch vom Anfang mal zu wiederholen, ist es falsch beworben worden oder hat einfach die Erwartungshaltung, die geschürt wurde, dafür gesorgt, dass wir jetzt so mega enttäuscht sind? Und wenn wir vielleicht gar nichts erwartet hätten, hätten wir auch irgendwie jetzt nicht dieses Gefühl der Leere?
Also, das ist wirklich eine schwierige Frage.
Ist schwierig. Also Activision, na gut, also die haben ja auf der anderen Seite, haben sie ja noch Call of Duty im Portfolio und das kann man ja relativ einfach bewerben. Verhältnis, also wenn man sieht, was die über die Jahre aufgebaut haben. Ich glaube, man packt einfach dieses Logo drauf und jetzt haben sie ja sogar noch Kevin Space mit dabei und das erklärt sich von selbst. Es ist ein Kriegsshooter und ich glaube, da ist allen Leuten klar, dass ihnen am Ende höchstwahrscheinlich ein sehr gutes Paket aus einer Singleplayer- und Multiplayer-Kampagne so auf dem Tisch dann liegt, wenn es später rauskommt. Bei Destiny ist die Kommunikation, also ich habe es nicht so aufmerksam verfolgt, weil ich immer so ein bisschen versuche, diesen Hype-Train nicht ganz so zu verfallen. Aber was ich so mitbekriegt habe, habe ich gedacht, es wäre sowas wie ein Halo-Nachfolger tatsächlich. Also, dass es irgendwie sowas ist, dass in diesen so eine konsequente Fortführung ohne den Halo-Namen zu benutzen, also dass es zwar schon Science-Fiction ist, aber dass Bungie einfach den nächsten Schritt macht und einfach eine größere Geschichte erzählt außerhalb dieses Halo-Rahmens, weil wenn die Geschichten sich alle um diesen blöden Master Chief drehen müssen, dann ist man ja schon ein bisschen beschränkt in der Schreiberei. Sowas habe ich erwartet. Als ich dann irgendwann in der Pressekonferenz saß von Sony und dann das erste bewegte Material, was ich zu Gesicht bekam, war halt dieser Multiplayer-Trailer von Destiny und ich so, was ist das denn? Das sieht gar nicht nach dem aus, was mir das alles bisher so suggeriert hat, weil das sah halt auch von den Bildern auch alles so aus wie so ein, ja, wiederholen uns da, aber ein Science-Fiction-Epos. Und ich glaube schon, dass da die Kommunikation nicht so ganz klar war.
Genau, also du bestätigst ja auch quasi meinen Punkt, dass es falsch beworben wurde.
Genau.
Okay. Tim?
Also ja.
Ja, es ist halt, mir kam es vornherein, wenn ich es mir halt auch in der Werbung oder im Internet oder wenn Leute darüber geredet haben und mich halt auch wirklich versucht haben zu hypen, weil sie haben es halt nicht so wirklich geschafft, weil ich mag mich auch ungern mittlerweile vom Hype-Train nochmal mitreißen lassen. Mir wurde es halt immer beschrieben, wie so ein tausendseitiges Buch, was halt total geil ist, wo ich mich so richtig ins Universum reinstürzen kann und wo ich noch bis nachts um 3 unter der Bettdecke weiterlese. Aber im Endeffekt ist es für mich gerade einfach so ein Groschenroman, den ich mir am Bahnhof vor der Zugfahrt gekauft habe. Ja. Weil so, es ist für mich einfach sehr, sehr kurzlebig. Und ich habe zwar schon, also ich kenne jetzt schon Leute, die das immer noch weiterspielen und die noch total begeistert davon sind. Lustigerweise spielen die aber auch nur den Multiplayer-Part, also das ganz normale Deathmatch. Und keiner sagt jetzt irgendwie, boah, jetzt mache ich noch mal irgendwie die Patrouillen-Missionen und ich spiele jetzt die Story noch mal durch, wo ich jetzt auf über 20 bin, so auf diesen Lichtleveln, die man dann noch erreichen kann und drehe mal die Schwierigkeit richtig hoch. Und weil das ist halt einfach, wie du gesagt hast, Gegner töten, Geist irgendwo reinstecken, Gegner töten, Geist irgendwo reinstecken und Cutscene.
Ja. Ich tue mich aber trotzdem irgendwie schwer, beziehungsweise ich habe mir irgendwie so erwünscht, dass dieses Spiel irgendwie besser wird und deswegen habe ich jetzt einfach meine ganze Erwartungshaltung auf Destiny 2 umgeschiftet und hoffe jetzt halt einfach, dass man sagt, also weil ich möchte fast so weit gehen und sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Das Shooter-Zeug funktioniert sehr gut, es macht auch Spaß, dieses ganze Multiplayer-Zeug mit Koop, on the fly, raus und rein und hier 2 Missionen zusammen und dann wieder weg und so, das funktioniert alles total gut. Wenn jetzt noch einfach eine gute Handlung dazu kommt und das Ganze nochmal vom Missionsdesign ein bisschen abwechslungsreicher ist, dann ist das ein hervorragendes Spiel. Und deswegen hoffe ich, dass sie halt jetzt einfach diese Fehler, die ja auch, wir sind ja nicht die Einzigen, die das jetzt kritisieren, sondern es ist ja allen halben so, überall in Tests, aber auch in irgendwelchen Foren und bei Metacritic und sonst wo wird das ja alles so bemängelt in der Art, wie wir es jetzt auch dargestellt haben, dass sie halt einfach sagen, ja gut, dann müssen wir uns halt jetzt einfach für Teil 2 mal ordentliche Gameplay-Designer holen oder Mission-Designer und ordentliche irgendwie Storywriter und denen auch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Und dann können wir es noch schaffen, dieses Ding noch mal wieder unter Feuer zu bringen. Also noch mal wieder Dampf in den Destiny-Kessel zu bekommen.
Ich habe gerade total ein Déjà-vu. Und zwar hätte man bei deinem Statement gerade auch einfach Destiny durch Watch Dogs ersetzen können.
Oder durch Assassin's Creed, wo es geklappt hat.
Nee. Watch Dogs hatte, die hatten ja Story-Schreiber, aber die waren nicht so gut. Wenn das Spiel damit anfängt, dass ich einen Menschen erschießen muss, den ich nicht kenne und mir nicht die Wahl lässt, dann hat das Spiel schon was falsch gemacht. Und wenn die nächsten 10 Minuten die dümmsten Gründe rausgesucht werden, damit, wie hieß der, Aiden Pierce?
Ja, aber das ist doch jetzt deine persönliche Meinung, Michael.
Ja.
Also bei mir ist es so, wenn ich in den ersten 10 Minuten keinen erschießen darf, dann lege ich das Spiel wieder weg.
Ja, nein, also ich meine es halt eher so dieses Gerede, was die Leute nach dem Spiel machen. Weil genau dieses Gespräch nach Watch Dogs habe ich jetzt mit Destiny wieder. Ja, sie haben jetzt ja so viel Feedback bekommen und sie wissen, was ihre Schwächen und Fehler waren. Im zweiten Teil wird es schon gut werden.
Ja, aber es gibt doch auch zweite Teile, wo es funktioniert hat. Also siehe Assassin's Creed, wo man auch beim ersten gesagt hat, ja, die Welt ist total cool, aber es ist dann doch sehr repetitiv und auch irgendwie sehr, sehr viel Leerlauf, weil so viel gibt's dann doch nicht in dieser riesigen Open World. Und zack, Assassin's Creed 2 hat genau diese Probleme adressiert und ist jetzt eine Bombenserie. Also dieses Jahr kann man vielleicht wieder drüber streiten mit 2 Spielen innerhalb von 2 Wochen, aber aus Prinzip, weiß ich nicht, finde ich schon, dass man halt im Spiel zumindest oder eine Serie zumindest noch einen zweiten Anlauf gönnen darf.
Ich glaube auch, dass sie das hinkriegen. Aber man muss halt festhalten, dass Destiny 1, das, was jetzt ist, schon dezent schlecht ist. Also finde ich, das ist meine Meinung. Ich spiele es gerne für den schnellen Shooter-Fix. Also wenn ich jetzt Bock habe, eine halbe Stunde Headshots zu verteilen, ist das Ding echt cool. Also es macht wirklich Spielen, der Kampf macht super Bock und das wird auch eine Weile noch neben dem Fernseher liegen, wenn ich mal irgendwie Lust habe, jetzt eine halbe Stunde lang Multiplayer-Match zu zocken, ist es ein Spiel der Wahl, weil das macht das Spiel einfach super. Aber es wird kein Spiel sein, über das ich mich lange erinnern werde. Ich meine, ich habe jetzt schon die Hälfte vergessen von dem, was in den ersten Missionen war, weil es einfach so uninteressanter Kram ist. Und also wenn irgendwelche Roboter mit Skimasken auf mich zulaufen und irgendwas von der Dunkelheit und der Finsternis labern und du bist der Hüter und du musst... Und ich so, hä? Was redet der denn da? Und ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsproblem, aber das sind einfach so... Man ärgert sich zu sehr. Und deswegen, ich glaube... Ich kann es nicht empfehlen.
Es geht aber auch. Also siehe Metro Redux, was ihr jetzt ja auch letztens besprochen habt. Ich habe den Podcast sehr gerne gehört, weil ich habe ja die Bücher gelesen und bin großer Fan dieser Bücher. Und habe mir immer bei dem Spiel gedacht, boah, ist die Atmosphäre hier geil und boah, ist das alles cool, was die hier erzählen. Und habe mir dann immer für mich selbst immer die Frage gestellt, okay, ist das aber jetzt nur, weil du die Bücher gelesen hast und weißt, was passiert und weißt, was es mit diesen ganzen Fraktionen auf sich hat und wer die Hanse ist und so ähnliches und was es mit der Station auf sich hat und warum die nicht mit der Station zurechtkommt? Und habe mich dann total gefreut, dass ihr im Podcast gesagt habt, okay, wir haben die Bücher nicht gelesen und trotzdem Handlung und Atmosphäre cool fandet. Und das heißt, es geht ja. Also man kann ja in Shootern durchaus irgendwie gute Geschichten erzählen. Und ich glaube halt, dass Destiny das eigentlich auch hinbekommen hätte können. Klar muss man halt immer irgendwie Abstriche machen und wenn man halt auch so MMO-Elemente drin haben will, dann muss man halt vielleicht auch mal irgendwie verstehen können, dass man die anderen Missionen vielleicht zweimal spielt, um ein bisschen zu grinden. Aber trotzdem muss es doch irgendwie möglich sein, also die Story besser hinzubekommen, als das, was man hier auf eine Bierhausserviette schreiben kann. Macht jetzt wieder die Pause, um mich zu ärgern.
Nee, es gibt noch einen so einen Punkt bei der Story, der hat mich dann wieder ein bisschen zum Nachdenken angeregt, der kam aber auch von außerhalb. Und zwar habe ich über einen Artikel gelesen, halt eine Fantheorie über die wahre Geschichte von Destiny, die für mich wirklich wesentlich mehr Sinn ergeben hat, als das, was ich bisher in diesem Spiel mitbekommen habe an Story.
Was ist denn dann die wahre Geschichte? Hey, wir langweilen die Spieler zu Tode und versuchen, keine Ahnung,
das so absurd, Feeling, was dir vermittelt wird, ist, dass du ja einer, also vom Spiel her so auf den ersten Blick ist, du bist einer von den Guten, du bist einer von den Hütern des Lichts, die dafür kämpfen, dass der Reisende, der dir damals so viel geschenkt hat, dass der jetzt irgendwie nicht stirbt und dass du halt irgendwie auch überleben kannst. Aber es gibt halt diese kleinen Momente, wenn du zum Beispiel Gegner belauscht, also wenn du zum Beispiel dich so ein bisschen von hinten an die anschleichst und nicht sofort tötest, dann gibt es eine bestimmte Gegnerart, es kann auch wieder ein Übersetzungsding einfach sein, die rennt auf dich zu und nuschelt It's the darkness, dass sie quasi dich als Dunkelheit beschimpft. Und dann auch die ganze Terminologie von dem Spiel, weil die Klassen, du selber, du bist ein Hunter, du bist ein Warlock, du bist ein Titan. Aber was ich finde, das ist sehr, sehr negativ konnotiert. Und die Gegner, die du bekämpfst, das sind Ritter, das sind Zauberer, das sind Hexen. Das hat für mich alles so eher doch was Positives, irgendwie was Magisches. Und das ist halt so diese Schiene, wo ich mich halt frage, führt Bungie uns gerade irgendwie gewaltig an der Nase rum, dass sie uns irgendwie so ein bisschen im Positiven lässt, dass sie denkt, jetzt irgendwie, wir wären die Guten, weil es gibt ja auch in dem Turm diesen Sprecher, der ja auch so eine komische Maske nur auf hat und irgendwie immer so unverständliches Zeug nuschelt, und dreht sich das Ganze irgendwie um, dass wir vielleicht die Bösen sind. Mhm. So, wie ist das mit dem Universum?
Das wäre natürlich ein geiler Kojima-Moment, aber und so eine ähnliche Idee hatte ich auch, als ich Ritter gelesen habe. Also mir kam das nicht durch Darkness, das habe ich, weiß nicht, im Deutschen habe ich es nämlich nicht gehört. Aber ich dachte auch, das sind ja alles so mystischer, das sind ja eigentlich alles Sagengestalten, ne? Ritter und da gibt's noch was anderes außer Hexen.
War das nicht sogar so, dass es auch früher Zauberer gab? Kommt da nicht der berühmte Satz her?
The wizard is from the moon, ja.
Damit sind genau die Gegner gemeint, die ja halt immer so schweben und dich mit diesen Giftattacken angreifen
Sind jetzt aber Hexen, ne? Also sie haben es ausgetauscht, oder?
Nee, es gibt schon noch Wizards.
Ach, die gibt's auch noch?
Ja, okay. Ja. Das sind die so schweben und so komische dürre Beine haben mit so einem Rock oder irgendwie, was die da anhaben. Und
dann, War das nicht genau die ich meinte?
Ja. Ich habe gerade überlegt, weil Hexen, also die funktionieren aber so ähnlich, ne? Also irgendwann liest man nicht mehr, was daneben steht. Okay, aber stimmt, ich habe auch sowas, also bei den Rittern habe ich das zum ersten Mal gedacht, so ich dachte, oh, okay, Ritter, das ist ungewöhnlich. Also vor allen Dingen auch für ein Science-Fiction-Spiel dann solche altertümliche Begriffe zu nehmen, irgendwie fand ich dann schon ganz cool. Na, das ist halt eben, das sind halt Begriffe und die Ideen sind halt gut, aber es wird halt nicht zu Ende geführt. Es wäre natürlich geil, dass der Twist dann am Ende kommt, und dass du eigentlich der Superarsch bist, aber dazu muss man halt eben erst einmal auch so das so Figuren etablieren, mit denen du Empathie empfinden kannst irgendwie. Und das passiert ja nicht. Also wenn du eine Figur magst, die du spielst, wenn es einen Charakter gibt, den du nachvollziehen kannst, in dessen Rolle du gerne stüpfst, und dann stellst du am Ende irgendwie fest, oh shit, was habe ich hier eigentlich gemacht? Also wenn das Spiel dich mit Verantwortung und mit Schuld belädt, wie es wirklich extrem gute Spiele in der Vergangenheit gemacht haben, so sagen wir mal Shadow of the Colossus oder so, das funktioniert ja auch. Das ist ja etwas, was das Medium Computerspiel auch als einziges Medium, künstlerisches Medium, auch tatsächlich aktiv machen kann, den Spieler mit Schuld beladen. Das funktioniert aber nur, wenn man die Figur auch mag und wenn man eine Identifikation damit aufbaut. Und das passiert nicht, indem ich da, wenn der Charakter sagt, ja, nein, tschüss.
Ja, und also ich finde, kann Tims Theorie schon irgendwo nachvollziehen, weil, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es doch auch Acolytes, oder? Und Acolytes sind doch so, wie heißen die in der katholischen Kirche, die kleinen jungen Ministranten, oder? Also die dann immer dem Pastor, hey, ich weiß, bin nicht katholisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und das heißt, du merkst schon bei diesen Alienrassen, okay, das ist auch alles so ein bisschen, es gibt ja auch eine Stelle, da beten die vor so einem Schrein und zerstörst dann den Schrein, der irgendwie offenbar irgendeine heilige Relevanz für sie hat. Also diese Theorie, dass man selbst vielleicht der Böse ist und die anderen eigentlich irgendwie quasi sich nur verteidigen wollen oder vielleicht ihren Heimatplaneten verteidigen wollen und eine sehr religiös geprägte Gesellschaftsform führen und dann kommst du halt und schießt alles kaputt und machst denen ihre Heiligtümer kaputt.
Das ist auch echt eine geile Stelle im Spiel gewesen. Ja. Eine dieser wenigen Momente, wo ich dachte, bam, wenn die das bloß weiterführen, weil der Geist sagt dann ja auch, oh, die haben mit diesem Schrein mit irgendwas kommuniziert, mit ihrem Gott oder mit ihrem Anführer. Egal was es ist, wir müssen es zerstören. Ja. Und das ist sofort, das ist ja ein Äquivalent zur echten Welt. Irgendwie die Leute haben einfach Angst vor fremden Kulturen oder vor irgendwas Fremden. Und das Erste, woran sie denken, ist es sofort zu zerstören und kaputt zu machen.
Ja,
und,
aber das bestärkt doch nur meinen Punkt. Es gibt überall total interessante Ansätze, aber die blitzen sie nur mal ganz kurz auf und werden einfach von einem riesigen Mist an spielerischem Unvermögen überdeckt. Also,
ja, es ist genauso. Es ist so ärgerlich. Oh Mann, ey, das ist. Ey, Destiny 2, das kann richtig geil werden. Das muss halt einfach.
Ja, wir dürfen nicht sagen, Destiny 2 wird gut, sonst.
Nein, also die müssen sich echt am Riemen reißen. Die Ideen sind richtig cool und man kann so viel machen in diesem Universum.
Aber zu dem Punkt, man kann so viel machen. Es wird ja auch mal sehr, sehr viel, also ein sehr großer Schwerpunkt auf diesen Endgame-Content gelegt. Und jetzt ist ja dieser erste Wait, so dieses erste große, wirklich massive Event. Und ich habe es noch nicht gespielt, aus dem einfachen Grund, weil du dafür 6 Leute brauchst. Die Gruppe kann nicht kleiner sein. Und ich habe nicht so viele Freunde auf der Xbox, dass ich 6 Leute zusammenkriege. Das klingt jetzt relativ bitter. Aber es gibt jetzt ja die erste Gruppe, die es geschafft hat, diesen Wait zu besiegen.
Und ja, die haben 8 Stunden gebraucht,
oder so, das, ne? Nee, ich glaube, 10 Stunden haben die sogar gebraucht.
Stunden, und 10 Stunden?
Sind insgesamt über 1600 Mal gestorben. Und es ist weg von dem Missionsdesign, was wir bisher kennen, mit ich muss irgendwo hinrennen, meinen Geist reinstecken und dann wieder ein bisschen ballern. Es ist mit Rätseln. Und du musst kooperativ zusammenarbeiten. Und du musst dich in deinem 6er-Team auch mal irgendwie aufteilen auf so einer Map. Und du hast richtig schwere Gegner. Da wurden Dark Souls-Momente genannt, wenn du irgendwie an so einem Boss stundenlang verzweifelst. Und dass du so eine Zusammenarbeit, dieses Kooperationsgefühl, dass es da wirklich irgendwie so ausgelebt wird. Und das ist ja erst der erste Wait. Und ich bin halt gespannt, was da jetzt halt irgendwie noch kommen wird. Weil ich glaube, dann ist es wieder ein komplett anderes Spiel, wenn ich auf einmal höre, Rätsel.
Rätsel.
Dann, ja. dann bin ich sofort angefixt. Dann denke ich mir, da habe ich Bock drauf.
Rätsel. Vor allen Dingen Ballerrätsel.
Das ist doch noch dämlicher dann. Also, dass sie dann quasi den besten Teil ihres Spiels verstecken sie so im Endgame, dass den wahrscheinlich 2% der Spieler überhaupt nur zu sehen bekommen, weil die anderen schaffen es überhaupt nicht bis Level 26 oder schaffen es dann überhaupt nicht, genug Leute zusammenzubekommen, um diesen Raid zu sehen, oder schaffen es überhaupt nicht, dann in dem Raid 10 Stunden durchzuhalten, sondern geben halt dann eine Stunde entnervt auf. Also das ist doch dann auch wieder irgendwie ein Fehler, der da gemacht wurde, nämlich, dass man sich gesagt hat, hey, wir machen den coolen Teil, den coolen Part des Spiels so exklusiv, dass ihn halt wirklich dann irgendwie keiner zu sehen bekommt. Oder nur
aber
auf Twitch.
Du musst diese 10 Stunden nicht am Stück spielen, du hast insgesamt eine Woche Zeit, den Raid zu beenden. Das heißt, du kannst in deiner fertigen Gruppe auch mal an einem Abend nur 2 Stunden spielen und dann am nächsten Abend wieder 3. Hm.
Ja, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem irgendwie sich sehr exklusiv anfühlt. Also ich bin weiß nicht, wie viel ich jetzt gespielt habe, aber ich bin noch meilenweit davon entfernt, in einem 26er Raid teilnehmen zu können.
Ja, ich find's auch allein schon schade, dass ich es jetzt nicht spielen kann, weil ich nicht genügend Leute kenne, die sich das Spiel gekauft haben.
Das ja gut, ist so, aber das liegt an deiner Konsole.
Hm. Ja. Wow, so fangen wir jetzt gar nicht
an. Aber du kannst ja mit Micha spielen.
Ja, stimmt, ich spiel's auch auf der Xbox.
Stimmt, ja, mit One. Micha könnte ich nochmal spielen.
Ja, siehste, perfekt.
Machen wir dann nochmal.
Toll, mit mir will ja keiner spielen.
Ja, will auch keiner.
Stimmt, ich würde auch nicht
mit mir spielen. Da kommen dann nur wieder Bilder im Internet mit 20 Einladungen von dir.
Aber echt mal.
Ja, aber ich habe mir gedacht, darum kann man mal nerven. Gut, also, ja, wir haben, glaube ich, jetzt ausufernd über dieses Spiel geredet und auch schon klargelegt, für wen das was sein könnte, aber also es ist sehr, sehr schwer, dieses Spiel irgendwie wirklich zu empfehlen, weil man halt einfach sagen kann, ja, also da ist echt zu wenig drin, als dass es jetzt irgendwie 60 Euro oder 69 oder was es kostet, wenn man es im PSN als Download kauft. Dafür finde ich es dann echt einfach zu stupide und zu repetitiv, um das irgendwie weiterempfehlen zu können.
Ja, also ich meine, man hört es ja auch raus, wenn man jetzt sagt so, oh, ich finde so ein Multiplayer-Ding und so, finde ich cool, dann kann man vielleicht mal einen Blick reinwerfen, aber ich würde jetzt auch keine glühende Empfehlung geben. Also ich war, ich würde es gar nicht empfehlen. Jedenfalls in der Form. Also da müsste sich schon einiges tun, da müsste jetzt irgendwie noch Neues an Inhalten irgendwie rauskommen und da müsste sich schon frappierend was ändern. Aber ich würde sagen, wenn man Bock auf Loot-Shooter hat, dann guckt man sich lieber so bei Borderlands um, da kommt jetzt das Pre-Sequel raus. Vielleicht erstmal warten, wie das wird. So wie das jetzt ist, finde ich es einfach nur ärgerlich.
Ja, es ist so ein bisschen wie, man fühlt sich halt wie so ein hier Goldschürfer irgendwo. Du sitzt halt stundenlang irgendwie im kalten Wasser und schüttelst diese Pfanne so rum und wenn du halt Glück hast, siehst du halt ab und zu mal ein bisschen was aufblitzen, was irgendwie an diesem Spiel gut sein könnte. Und wenn du ganz großes Glück hast, findest du halt auch mal irgendwie ein kleines Goldstückchen, also so ein Magic Moment, wie Tim ihn beschrieben hat. Aber der Rest ist halt viel, viel stupides Goldgeschürfe und Schütteln des Tabletts im Sinne von Grinden und sich durch Berge von Missionsdesign-Unvermögen wühlen.
Aber trotzdem, finde ich, bist du bei diesem Vorgang kein unglücklicher Golfschürfer, sondern du hast schon irgendwie ein Lächeln auf den Lippen, weil es dich doch schon rein atmosphärisch irgendwie packt und es Spaß macht, das Spielen.
Man lächelt, wenn man schüttelt.
Ja.
Wir führen es nicht weiter aus.
Also so negativ. Also so viele negative Kommentare, wie wir jetzt ja auch heute irgendwie hatten und so vorbelastet, wie die Diskussion teilweise war, ich hatte doch echt Spaß an dem Spiel. Auch wenn es kurze Zeit war, aber es hat mir schon Spaß gemacht.
Aber das war eher der Koop und der Spaß, der durch die anderen Spieler mit reingebracht wurde. Und,
ja, allein hat es mir keinen Spaß gemacht, ne. Ja.
Gut, ja, wunderbar. Dann danken wir dir, dass du zu Gast warst, Tim, und sagen auf Wiedersehen und bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.